Liebe Geschwister, ich begrüße alle ganz herzlich zu dieser Bibelstunde heute Abends, alle, die hier erschienen sind, auch alle, die zu Hause mithören. Und wir haben eben jetzt gesungen diese Worte: Weil Jesus lebt, habe ich Vertrauen. Und Jesus ist die Quelle und die Grundlage dafür, dass wir leben, dass wir Mut haben, dass wir Hoffnung haben, dass wir Vertrauen haben dürfen. Es ist alles, weil Jesus lebt, weil er da ist. Wir wollen jetzt zu Beginn noch gemeinsam beten. Bitte ich alle dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der lebendige und wahre Gott bist. Wir danken dir für dein Wort, welches auch lebendig und wahrhaftig ist. Wir danken dir, Herr, dass wir dir in jeder Lage, in jeder Situation unseres Lebens vertrauen dürfen, auf dich warten dürfen, auf dich hoffen dürfen. Und danke für das Wort, welches wir heute lesen werden und darüber nachdenken werden. Wir bitten dich, dass du uns segnest beim Lesen, beim Nachdenken, beim Sprechen, beim Zuhören und besonders auch beim Anwenden, dass wir das annehmen in unser Herzen, dass wir es auch tun, anwenden in unserem Alltag. Segne es diese Bibelstunde und mach uns fähig, dein Reden durch dein Wort aufzunehmen, zu verstehen und es auch aufzunehmen. Amen. Wir schlagen auf und lesen die Verse aus dem Titusbrief, Kapitel 2, Verse 11 und 12. Titus 2, Verse 11 und 12. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist allen Menschen, für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Wir sind letztes Mal, haben uns mit dem Vers 12 beschäftigt und heute wollen wir weitermachen mit diesem Vers auch. Wir haben letztes Mal, so ganz kurzen Rückblick machen wir, den Hintergrund, was wir gemacht haben. Also Vers 11 sagt uns, dass die Gnade Gottes erschienen ist. Sie ist heilbringend und sie ist heilbringend für alle Menschen. Das ist so der Inhalt des 11. Verses. Und dann der 12. Vers sagt uns, die Gnade nimmt uns in Zucht. Und das ist schon ein sehr ungewöhnlicher Gedanke, dass die Gnade uns in Zucht nimmt. Und auch hier in diesem Satz, das ist eigentlich der Hauptgedanke dieses ganzen langen Satzes. Und darüber haben wir auch uns unterhalten. Wozu nimmt uns die Gnade in Zucht? Diese Frage wurde gestellt und diese Frage wird auch im Text beantwortet. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das ist die Antwort, die direkt im Text auch steht, wozu die Gnade uns in Zucht nimmt. Wir hatten letztes Mal auch die Frage gestellt, auch vorletztes Mal schon die Frage gestellt, wie nimmt uns die Gnade in Zucht? Nun, diese Frage wollen wir versuchen heute zu beantworten. Obwohl diese Frage in unserem Text nicht direkt beantwortet wird, deswegen müssen wir in den Kontext der Bibel ausweichen und von dem Kontext der Bibel diese Frage versuchen zu beantworten. Denn es ist auch wichtig, diese Frage zu versuchen zu verstehen, wie die Gnade Gottes uns in Zucht nimmt, damit die Dinge, die wir erleben in unserem Leben, damit wir sie auch richtig einordnen können. So viel zum letzten Mal als Wiederholung, als Rückblick. Gibt es Fragen oder Ergänzungen dazu? Bitte schön. Wenn nicht, gehen wir weiter. Falls doch entstehen Fragen, dann wird immer noch Zeit gegeben, Möglichkeit dafür gegeben. Nun, der 12. Vers geht ja darum, was die Gnade macht, was sie tut. Also sie nimmt uns in Zucht. Das ist so das Verb in diesem Satz, was die Gnade macht. Also sie nimmt uns in Zucht. Das bedeutet, dass sie erzieht uns, dass sie unterweist uns, das ist ein kleiner Fehler, und dass sie züchtigt uns. Also diese mehrere Bedeutungen sind in diesem im griechischen Wort, was da steht. Deswegen wird auch das je nachdem ein bisschen unterschiedlich übersetzt, aber überall finden wir diesen Gedanken, dass die Gnade, sie tut etwas mit uns, und zwar eine erziehende Maßnahme führt sie an uns aus oder durch. Also nochmal, das ist noch immer ein bisschen Wiederholung vom letzten Mal. Die Gnade Gottes, sie nimmt uns, die Gläubigen, es geht um uns Gläubige, sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit, das ungöttliche Wesen oder wie es auch übersetzt wird, das ehrfurchtslose Wesen verleugnen. Also dieses Wort, dass sie nimmt uns in Zucht, dass wir das verleugnen, das bedeutet, dass wir als Christen, wir haben zu kämpfen mit diesen Dingen. Wir sind nicht isoliert von Gottlosigkeit, von ungöttlichem Wesen, von ehrfurchtslosem Wesen. Wir sind nicht so getrennt, dass wir sagen, damit haben wir nichts zu tun. Nein, wir haben sogar so viel damit zu tun, damit, dass wir aufgerufen werden, es zu verleugnen, abzulehnen, zu widerstehen. Und egal, ob es von außen kommt oder von uns, von unserem inneren alten Menschen, den sogenannten alten Menschen, wie die Bibel ihn nennt, also den sündigen Adam oder das Fleisch, ob es von da kommt oder egal von wo es kommt, wir sollen es verleugnen. Wir sollen auf keinen Fall auf dieses ungöttliche Wesen eingehen. Und dazu, zu diesem ungöttlichen Wesen, zu was wir da ablegen sollen oder verleugnen sollen, gehören die sogenannten weltlichen Begierden. Die weltlichen Begierden, wir haben letztes Mal auch geschaut, dass es, weil das Wort Welt drin ist, also ist ein Hinweis darauf, dass es mit der Welt was zu tun haben sollte. Also wir sehen in der Bibel diese Einteilung von allem, was da gibt, in diese zwei Bereiche. Es gibt den Schöpfer und die Schöpfung. Also es gibt keine dritte Kategorie, es gibt nur diese zwei Kategorien von allem Existierenden. Und man kann auch ruhig sagen, also Gott und die Welt. Also die Welt wurde von Gott erschaffen, aber die Welt ist nicht Gott. Gott ist Gott, nur er ist Gott. Und die Welt ist seine Schöpfung. Und die weltlichen Begierden, das bedeutet, wenn das Verlangen nach diesen Dingen hier, die zur Welt gehören, hier sind viele Dinge aufgezählt, natürlich die Liste kann man fast unendlich groß machen. Essen, Trinken, Kleidung, Schutz, Sicherheit, Geborgenheit, Gemütlichkeit, Reichtum, Wohlstand, Gesundheit und so weiter. Das hat alles mit dem Erschaffenen zu tun. Das ist nicht Gott, Gott ist hier. Das ist die Schöpfung. Wir aber, wir gehören auch dazu, aber was verlangen wir mehr? Dieses oder dieses. Und weltliche Begierde entsteht dann, wenn wir dieses mehr verlangen als Gott. Also hier ist dieser Pfeil viel dicker, viel größer. Wenn wir das, was zu dieser erschaffenen Welt gehört, wenn wir das mehr verlangen als was zu Gott gehört, Gottes Verherrlichung, Gottes Ehre, Christusähnlichkeit, als nur als Beispiele, wenn wir das mehr verlangen, dann ist es eine weltliche Begierde. Begierde ist ja etwas, was man stark verlangt. Es geht hier um dieses Prinzip, nicht um irgendwelche Listen mit erlaubten oder verbotenen Dingen. Christen haben immer versucht, solche Listen aufzustellen. Was ist erlaubt, was ist verboten? Und manche Leute lieben solche Listen, sie möchten das haben und dann halten sie sich daran und dann, so funktioniert das nicht. Es geht nicht darum, was erlaubt oder verboten ist, sondern es geht darum, was begehrst du mehr als Jesus? Und dann egal, was das ist. Das müssen nicht unangenehme Dinge sein, das können sehr gute Dinge sein. Zum Beispiel mein Ansehen, mein Ruf. Das ist doch keine Sünde, einen guten Ruf zu haben. So gut. Aber wenn es mir um meinen Ruf mehr geht als um Jesus, dann habe ich eine weltliche Begierde. Dann werde ich dafür leben. Hauptsache, dass was werden die Menschen über mich sagen? Und das dominiert mein Leben. Nicht Jesus dominiert, sondern was werden die Menschen über mich sagen? Und so kann man egal was aus diesem Bereich nehmen, das wird dann dorthin führen, wenn wir das mehr wollen, wünschen als Gott, dann wird es zur weltlichen Begierden. Und das soll verleugnet werden. Also es geht hier nicht um irgendwelche Listen von erlaubten oder verbotenen Dingen. Und das sollen wir im Denken behalten, wenn wir versuchen, die Frage zu verstehen, wie die Gnade Gottes uns in Zucht nimmt. Also versuchen wir das zu behalten, wie eine weltliche Begierde entsteht und welches Problem wir haben hier, wenn wir so sind, wie hier diese Skizze es zeigt, dass wir etwas aus dem Bereich des Erschaffenen, aus dem Bereich der Welt etwas mehr begehren, mehr wollen, für uns wichtiger ist als Gott, dann haben wir ein Problem unseres Herzens. Natürlich, keiner von uns wird sagen, dass zum Beispiel, jetzt Ruhe, hier steht Ruhe, ich will meine Ruhe haben, dass Ruhe für mich ist wichtiger als Gott, das wird niemand von uns sagen. Aber wie reagierst du, wenn deine Ruhe gestört wird, wenn du gestört bist in deiner Ruhe? Wie ist deine Reaktion? Ist sie Gott gefällig oder nicht? Wenn sie Gott nicht gefällig ist, dann ist es ein Zeichen, dass die Ruhe für dich wichtiger ist als Gottes Ehre. Unsere Werke, sie zeigen, was uns wichtiger ist. Nicht unsere Wünsche, nicht unsere Worte. Ja, ich wünsche, dass Jesus für mich Nummer eins ist, klar. Aber was zeigen meine Werke? Was zeigen deine Werke? Wie handelst du, wenn diese Dinge jetzt du nicht bekommst? Was tust du dann? Handelst du Gott gefällig oder Gott nicht gefällig? Und das zeigt dann, wer bei dir, was für dich wichtiger ist. Also die Gnade nimmt uns in Zucht. Und jetzt versuchen wir auf diese Frage einzugehen, wie sie das tut. Also dieser Gedanke, dass die Gnade in Zucht uns nimmt, also wie nimmt man jemanden in Zucht? Diese Frage kann man so beantworten, dass mindestens auf zwei Weisen nimmt man jemanden in Zucht. Also es gibt eine unterweisende Art der Erziehung, also in Zucht nehmen bedeutet erziehen, auf eine unterweisende Art und auf eine züchtende oder bestrafende Art der Erziehung, die gibt es auch. Und diese beiden Arten gibt es in der Bibel. Beide Arten der Erziehung, die unterweisende Art und auch die bestrafende, die züchtende Art. Schauen wir uns kurz diese zwei Arten auf die Frage gerade, wie erzieht uns die Gnade oder wie nimmt uns die Gnade in Zucht auf diese beiden Arten. Schauen wir uns das an. Die unterweisende Art der Erziehung. Nun, was Unterweisung ist, ich denke, das ist uns sehr geläufig, sehr klar. Also dazu, Unterweisung besteht aus verschiedenen Methoden. Da ist die Belehrung, man einfach belehrt, Informationen gibt weiter, sagt einfach, was richtig, was falsch ist. Einfluss ist auch eine Unterweisende, man übt Einfluss auf andere. Oder Prägung, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt der Unterweisung. Wenn man jemanden erziehen will, dann prägt man sie. Zum Beispiel die Eltern prägen ihre Kinder durch ihr Vorbild. Das ist automatisch so. Schulung kann sein, also einfach wie Unterricht. Ja, Unterricht. Weisung gehört dazu, zeigen einfach die Richtung. Unterweisung, das ist ja schon das Wort, also ich weise dich auf etwas hin. Anschauungsunterricht, so ein Gegenstandslektion kann man sagen. Das alles gehört, vielleicht noch einiges mehr, gehört zur Unterweisung. Nun, Gott erzieht uns durch seine Gnade, indem er uns zeigt, wie gnädig er ist. Also die Bibel ist ja voll davon, wie gnädig Gott ist. Und da liegt dieser unterweisende Aspekt drin. Gott natürlich offenbart sich uns als gnädiger Gott und die Gnade, sie unterweist uns, sie erzieht uns, indem dass wir auf Gott schauen und sehen, wie gnädig er ist. Gott, er führt es uns vor, seine Gnade. Er hat es mehrmals führt das vor in der Bibel, wie gnädig er ist. Er beschüttet uns mit seiner Gnade. Das erfahren wir in unserem persönlichen Leben. Wie gnädig doch Gott zu uns ist, dass er uns so unverdient so viel Güte schenkt. Wenn man nur die Augen öffnet und man beginnt, ein bisschen das zu beachten, dann kommt man nicht aus dem Staunen heraus, wie gnädig Gott zu jedem Einzelnen von uns ist. Und er behandelt uns nach seiner Gnade. Das erfahren wir aus unserem eigenen Leben, das sehen wir auch in der Bibel. Und Gott demonstriert uns, wie gnädig er zu uns ist. Da ist dieser erziehende Aspekt da. Gott, seine Gnade, er zeigt uns, wie gnädig er ist. Lesen wir einfach ein paar Bibelstellen durch, die diese Gedanken oder Aspekte haben. Also in der Bibel sind da wahrscheinlich tausende Bibelstellen, die man lesen könnte. 2. Mose 34, Vers 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Wir müssen unbedingt ganz genau wissen, wie gnädig ist unser Gott. Je mehr wir das wissen, je mehr wir das verstehen, desto mehr wird die Gnade, Gottes Gnade, uns in Zucht nehmen, uns unterweisen. Deswegen ist es sehr wichtig für uns zu wissen, wie gnädig ist er. Hier wird gesagt, er ist langsam zum Zorn. Von großer Gnade ist er. Geduldig, barmherzig und gnädig, von großer Treue ist er. Psalm 106, Vers 5. Der Herr ist gnädig und gerecht. Ja, unser Gott ist barmherzig. Unser Gott ist Gnade und Barmherzigkeit, das hängt ja jetzt sehr, sehr zusammen. Also unser Gott ist barmherzig. Wie sind es wir? Sind wir auch barmherzig? Sind wir auch gnädig? Unser Gott ist gnädig und er ist barmherzig. Da ist dieser unterweisende Aspekt, Unterweisung der Gnade. Wenn wir unseren Gott verehren, wenn wir ihn lieben, wenn wir ihn anbeten und wenn wir wissen, dass er gnädig ist, dann müssen wir unbedingt schauen, wie bin ich? Bin ich auch gnädig? Bin ich auch barmherzig? Auf jeden Fall habe ich da viel zu wachsen. Ich muss daran arbeiten, nicht einfach sagen, ich bin so, wie ich bin. Nur Gott sagt, ich bin, der ich bin. Wir dürfen niemals sagen, ich bin, der ich bin. Dann bin ich Gott. Das ist der Name Gottes. Und er ist gnädig und barmherzig. Ich aber als Mensch habe ganze Menge zu wachsen, von ihm abzuschauen, wie gnädig er ist. Psalm 103, sehr bekannte Verse, Vers 8 bis 10. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu Rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Das ist ja seine Gnade gerade. Gnade ist ja immer unverdient. Wir können niemals sagen, ja, der hat nicht verdient die Gnade. Das stimmt, hundertprozentig. Aber Gnade kann man nicht verdienen. Gott behandelt uns nicht nach unseren Sünden, sondern nach seiner Gnade. Das ist gerade seine Gnade. Das ist unsere Chance, unsere Freude, unsere Errettung, unsere Erlösung ist das. Wenn Gott nicht so gnädig wäre, kein einziger Mensch wäre gerettet. Kein einziger. Wenn Gott würde einfach sagen, okay, ich gehe mit dir nach deinen Sünden. Was du verdient hast, das wirst du auch bekommen. Dann wäre der Himmel leer. Kein einziger Mensch wäre da im Himmel. Jesaja 63, Vers 7. Ich will an die Gnadenerweisungen des Herrn gedenken, an die Ruhmestaten des Herrn, wie es sich gebührt, nach allem, was der Herr an uns getan hat und dem vielen Guten, dass er dem Haus Israel erwiesen hat nach seiner Barmherzigkeit und der Fülle seiner Gnadenerweisungen. Jeder von uns kann diese Worte nochmal lesen und anstatt Israel seinen eigenen Namen reinstellen. Und das wird stimmen. Das wird passen. Und dem viel Guten, das er dem Haus, welche Häuser haben wir? Im Haus Dück und Dückmann und Bayer und Friesen und Penner und Holzrichter erwiesen hat. Ja, das kann man, alle kann man, jeden Einzelnen kann man aufzählen. Gott ist nach seiner Barmherzigkeit, nach seiner Güte, nach der Fülle seiner Gnadenerweisungen hat er, behandelt er uns. So ist er uns, so ist er. Epheser 1, Vers 7, in ihm, das heißt in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade wiederum. Gott vergibt uns und er schenkt die Erlösung nicht so ein bisschen irgendwie, so nur so viel, wie viel man braucht. Das ist schon sehr, sehr viel. Er gibt uns nach dem Reichtum seiner Gnade. Also er überschüttet uns mit seiner Gnade. Und eine letzte Bibelstelle, 2. Timotheus 1, Vers 9. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Also auch hier hat er nach seiner Gnade mit uns gehandelt. Wenn Gott uns so behandelt, nach seiner Gnade, kann unsere Zunge noch sich rühren, solche Worte auszusprechen, wie du mir, so ich dir. Wie schaffen wir das? So viel Gnade bekommen und dann wegen irgendwelchen Kleinigkeit. Wir sind, nein, ich, nein, nein, wie du mir, so ich dir. Ich habe ja recht. Das ist unser gottloses Wesen. Das ist unser Gegensatz von Gottseligkeit, also was in uns drin ist. Bei so viel Menge Gnade von Gott, wir sind immer noch nicht beeinflusst, beeindruckt. Wir sind immer noch nicht tief geprägt von der Gnade Gottes. Und wegen irgendwelchen Kleinigkeit vergessen wir die Gnade Gottes und gehen einfach, ich habe Recht und wie du mir, so ich dir. Gott erzieht uns durch seine Gnade, indem er uns dazu aufruft, von seiner Gnade beeindruckt und geprägt zu sein. Also zu diesem unterweisenden Aspekt der Erziehung gehört, also Gott zeigt vor selber, wie gnädig er ist, und dann werden wir in der Schrift aufgerufen, auch gnädig zu sein. Das gehört zur Unterweisung, wie die Gnade uns unterweist oder in Zucht nimmt. Das gehört auch dazu. Gott demonstriert uns seine Gnade und Gott ruft uns auf, auch gnädig zu sein. Ein paar Beispiele dazu. Das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht aus Matthäus 18 kennen wir sehr gut. Also ihm wurde vergeben, sein Herr hat ihm vergeben, 10.000 Talente, das sind circa 5 Milliarden Euro. Das ist noch ganz so niedrig gerechnet. Wenn man doch noch, kann man höher rechnen, dann ist das gleich mehr. Also es ist eine riesen Summe. 5 Milliarden Euro hat dieser Knecht verschuldet und sein Herr, der König, hat ihm vergeben. Dieser Knecht aber, er hat einen Freund und dieser Freund hat ihm 100 Talente verschuldet. Und der Knecht wollte seinem Freund diese 100 Dinare, er wollte ihm nicht vergeben. Das sind ungefähr 8.000 Euro. Nun, 8.000 Euro ist auch kein kleines Geld für uns, aber im Vergleich mit den 5 Milliarden, diese 8.000 ist gar nichts, wirklich gar nichts. Jeder von uns, jeder kann 8.000 Schulden zurückzahlen. Das schafft jeder von uns in Deutschland. Aber 5 Milliarden, das ist vorbei. Und dieser 5 Milliarden wurde ihm vergeben. Und er war nicht bereit, 8.000 seinem Freund zu vergeben. Und dann kam die Frage des Königs an ihn. Wieso hat dich meine Gnade nicht beeindruckt? Mit anderen Worten hat er es gesagt. Er hat gesagt, dir wurde so viel vergeben. Warum hast du nicht vergeben, diese Kleinigkeit? Das kann man so umschreiben. Wieso hat dich meine Gnade nicht beeindruckt? Und diese Frage, ich wünsche niemandem, dass Gott dir oder mir diese Frage stellen wird. Warum hat dich meine Gnade nicht beeindruckt? Ich habe dir so viel Gnade gegeben. Und du? Wie gehst du mit deinen Nächsten um? Ist da Gnade zu sehen? Ist da Barmherzigkeit zu sehen? Oder nur irgendwas nach Streben, irgendwas deinen eigenen Ruhm wieder, Recht und Macht und Autorität und Beweisen etwas und so weiter. Dieses Gleichnis ist ein Anschauungsunterricht und auch ein Aufruf an uns, von der Gnade Gottes mehr prägen zu lassen, dass wir beeindruckt sind von der Gnade Gottes. So, jedes Mal, wenn wir über die Gnade Gottes hören, im Gottesdienst, im Radio, in der Bibel, wenn wir lesen, in einem Buch, wenn wir lesen über die Gnade Gottes, denken wir daran, die Gnade nimmt mich jetzt in Zucht, sie unterweist mich jetzt. Ich muss abgucken bei Gott, wie gnädig ist er, und ich muss mich selbst prüfen, wie gnädig bin ich. Das ist dieser unterweisende Aspekt der Zucht, der Gnade, wie die Gnade uns in Zucht nimmt. Dazu natürlich gibt es noch viel mehrere Aufrufe, wie Lukas 6, Vers 36, sagt der Herr Jesus selbst, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Also seid barmherzig, warum? Weil euer Vater ist ja barmherzig. Mit anderen Worten, wieso bist du so unbarmherzig? Du hast so einen barmherzigen Vater. Wie kommt es, dass du so unbarmherzig bist? Das ist unlogisch, das darf nicht geschehen. Dein Vater ist barmherzig, das ist der himmlische Vater, deswegen sei auch barmherzig. Epheser 4, 32, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Sehen wir, wir werden aufgerufen. Gott hat uns demonstriert, er hat uns vergeben alles nach seiner Gnade in Jesus Christus. Und jetzt ruft er uns auf, seid auch so. Das ist die Gnade, nimmt uns in Zucht. Sie erzieht uns, sie unterweist uns, dass wir von Gott uns prägen lassen. 1. Petrus 3, Vers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Wir ahnen schon, wie viele Bibelstellen gibt es, die in diese Richtung gehen. Solche Aufrufe gibt es, sehr, sehr viele. Mindestens 7-mal wird im Neuen Testament aufgerufen, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Jedes Mal, wenn wir solche Aufrufe hören oder lesen, denken wir daran, die Gnade nimmt mich in Zucht. Die Gnade unterweist mich. Ich soll auch gnädig sein, wie Gott gnädig ist. 2. Petrus 3, Vers 18 steht geschrieben, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Auch wieder ein Aufruf, wachst darüber. Und dann der letzte Vers in der Bibel. Wissen wir, wie er lautet? Der allerletzte Vers in der Bibel. Kennen wir ihn? Der ist sehr einfach. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Das ist der letzte Vers der Bibel. Auch zum Schluss werden wir so richtig die letzten Worte jetzt. Die Gnade nimmt uns in Zucht, lernt von Gott und sie soll mit euch sein, die Gnade. Also die Gnade nimmt uns in Zucht, indem sie uns unterweist. Gott hat dir viel Gnade geschenkt. Sei auch du gnädig und barmherzig anderen gegenüber, mit anderen Worten. Und deswegen verleugne die weltlichen Begierden. Das ist unser Text. Das Verlangen nach Gott soll bei dir größer sein als das Verlangen nach dem Irdischen, egal was das ist. Das Verlangen nach Gott sollte größer sein, sollte dominanter sein, beherrschender sein, als das Verlangen nach egal was, was aber nicht Gott ist, sondern etwas, ja, zur Erde gehört, zur Welt, weltlich ist. Warum sollte man die Begierden verleugnen? Weil Gott zu dir gnädig ist. Das ist die Logik, die Paulus hier im Titusbrief hat. Auf diese Art nimmt uns die Gnade in Zucht. Das ist die erste Art, also wie die Gnade uns in Zucht nimmt, auf eine belehrende Art, unterweisende Art. Die zweite Art, züchtende, ist die züchtende oder die bestrafende Art der Erziehung. Diese Art der Gnadenerziehung ist nicht so eindeutig sichtbar und ist auch nicht so leicht erkennbar. Auch nicht in der Schrift, auch nicht im eigenen Leben. Sie ist noch mehr verdeckter. Wie schon auf die erste Art, wir denken selten daran, dass die Gnade uns in Zucht nimmt, indem dass Gott uns vorlebt, wie er gnädig ist, dass er uns aufruft, dass wir gnädig sind. Und irgendwie kapieren wir es so wenig. Wir denken so wenig daran. Wir denken, ja, das ist normal, dass Gott gnädig ist, weil ich eben so ein guter Mensch bin. Gott muss zu mir gnädig sein. Und das ist alles falsch, solche Denken. Niemals ist es richtig. Die Gnade ist niemals verdienbar. Aber hier bei züchtender, bestrafender Art der Erziehung, sie ist noch mehr, denke ich so, das ist mein Eindruck, das ist noch mehr so verdeckt oder nicht sichtbar genug. Worum geht es hier? Also hier geht es darum, dass aus Gnade zu uns bringt uns Gott dazu, dass wir die weltlichen Begierden verleugnen. Also Gott tut etwas an uns, er nimmt uns in Zucht. Und hier wird Gott praktischer, noch konkreter. Es geht nicht jetzt einfach um Belehrung, Unterweisung, so Unterricht halt, nicht Theorie. Es geht jetzt um die Praxis. Und aus Gnade zu uns, Gott bringt uns so weit, dass wir die weltlichen Begierden verleugnen. Was unternimmt Gott außer der unterweisenden Art der Erziehung, um uns dazu zu bewegen, dass wir die weltlichen Begierden verleugnen? Was unternimmt Gott? Was tut er? Außer dieser ersten Art, über die wir gesprochen haben, was unternimmt Gott, um uns zu bewegen, dass wir die weltlichen Begierden verleugnen? Können wir ein bisschen darüber nachdenken? Vielleicht jemand möchte auch sich mitteilen. Bitte schön, dann hebt die Hand, das Mikrofon wird gebracht. Also was macht Gott praktisch? Was unternimmt er praktisch? Und das ist seine Gnade. Das ist die Gnade, nimmt uns in Zucht. Das Ziel ist ja, damit wir die weltliche Begierde verleugnen. Und wie tut das Gott? Wie macht er das? Ja, gleich Bruder Löwen, das Mikrofon kommt schon, ist schon unterwegs. Gleich einen Moment. Jetzt, Richard hat jetzt Gas gegeben.
Gott nahm mich in Zucht mit seiner Gnade, als ich mir das Bein brechen ließ. Eine Fraktur, oder wie soll ich sagen, das Bein gebrochen habe, dann musste ich nachdenken, wie und was kommt später.
Also, euch hat er das Bein gebrochen.
Zum Beispiel bei mir verschiedene Stürme in meinem Leben oder verschiedene Schwierigkeiten und dann nicht mehr denke, was ich tun, was ich mache.
Die Stürme im Leben werden zugelassen, schickt Gott, ja? Ja, Peter?
Also deine Frage ist ja, was unternimmt Gott? Und ich habe jetzt so gedacht, also mir ist von Petrus die Begegnung eingefallen, wo ich gedacht habe, ja gut, da nimmt Jesus den Petrus, lässt ihn in eine Situation hineinlaufen, prophezeit sie noch vorher und sagt sie noch, dann läuft er da rein und danach erklärt ihm Jesus, pass auf, so sieht's aus. Also eine praktische Konsequenz und die führt dann bei ihm zu einer Erkenntnis. Das ist so ein Beispiel, das mir eingefallen wäre. Dass Gott vielleicht dann auf die Frage, was unternimmt Gott, dass er uns in Situationen hineinführt, um uns dann etwas erkennen zu lassen. Und daraufhin würden wir dann halt die weltlichen Begierden verleugnen.
Danke. Vielen Dank für diese sehr wertvolle Beiträge. Merken wir, ja, wir kennen diese Denkweise, ja, dass Gott lässt etwas zu und dann passiert etwas, ja, was uns weh tut. Die Frage ist nur, wenn solche Dinge geschehen, denken wir an seine Gnade, die uns in Zucht nimmt? Oder denken wir, woran denken wir denn da? Wie oft denken wir dann nicht an Gottes Gnade, sondern an etwas, was habe ich denn falsch gemacht? Gleich, ja? Was habe ich, womit habe ich das verdient? Was habe ich falsch gemacht? Oder Gott, ja, bestraft mich jetzt, ich weiß nicht wofür, aber er bestraft mich. Und so, als ob etwas Ungerechtes geschehen würde. Aber die Richtung, die stimmt, die jetzt angekündigt wurde, wie Gott diese durch seine Gnade uns in Zucht nimmt, auf diese zweite Art, also die erste Art war die Unterweisung, und diese ist jetzt, die ist sehr auch vielseitig, ja, da ist seine Führung, wie schon gesagt, wo Gott führt uns bestimmt jeden seinen Weg. Und er lässt Dinge zu, die uns wehtun. Und zwar diese Dinge sind als Folgen unserer Begierden. Aha, da ist die Verbindung zu unseren weltlichen Begierden. Gott lässt sie zu, die Dinge, die Folgen, und sie tun uns weh. Und durch schmerzhafte Erfahrungen öffnet Gott uns die Augen auf die Wahrheit, auf bestimmte Dinge, was wir erkennen müssen, was wir zurechtbringen müssen. Und diese schmerzhaften Erfahrungen, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Das können sein natürlich solche Dinge wie körperliche Krankheiten, seelische Probleme können sein, geistliche Nöte können sein, wo der Mensch total unruhig geworden ist und Angst hat und so weiter. Das kann alles Mögliche sein. Schicksalsschläge können sein, ja, ein Unfall passiert oder noch irgendwas, Haus abgebrannt oder Beziehungsprobleme, wo Beziehungen kaputt gehen, ja, aufgrund der Begierden, weltlichen Begierden. Wie oft ist das so, wenn wir kämpfen miteinander, worum geht es da um unseren Kampf? Geht es da um Jesus? Niemals. Es geht immer um unsere Begierden. Jakobus 4 können wir nachlesen. Da geht es um unsere Begierden. Und dafür kämpfen wir, machen einander kaputt, gehen Beziehungen kaputt, Ehen zerbrechen, Familien zerbrechen, Freundschaften zerbrechen. Geht es immer, ohne Ausnahmen, es gibt keine Ausnahmen, es geht immer um weltliche Begierden. Es geht niemals geht es um Jesus, um Gott, um seine Ehre. Und deswegen streiten wir miteinander, machen einander fertig, weil wir Gott ehren wollen. So etwas gibt es nicht. Wenn Menschen streiten miteinander, es geht immer um irgendwelche Begierden. Und diese Begierden sind weltlich, sie gehören zu dieser Welt. Sie gehören nicht zu Gott. Es geht ja nicht um Gott, sondern es geht um etwas aus dieser Welt. Und durch das alles macht uns Gott auf den Missstand aufmerksam. Wir begehren etwas Irdisches oder Weltliches, wie hier in Titus gesagt wird. Wir begehren es mehr als Gott. Also durch das alles macht uns Gott auf den Missstand aufmerksam. Und dieser Missstand lautet, wir begehren etwas Irdisches, Weltliches mehr als Gott. Und dann durch, und das ist seine Gnade, dass er uns da hineinführt und dadurch praktisch, wir dürfen diesen Missstand erkennen. Wir dürfen diesen Missstand erkennen, wir dürfen darüber Buße tun, wir dürfen es ändern und das ist Gnade. Das ist Gnade. Mit diesem Ziel lässt Gott das alles zu. Bei den Kindern Gottes. Das ist das Faszinierende gerade. Gott lässt das zu, nicht weil er böse über uns ist. Sicher, es freut ihn wenig, wenn wir den weltlichen Begierden da mehr halten als ihn. Er freut sich nicht darüber. Aber er ist nicht sauer auf uns in diesem Sinne, dass er sauer ist, jetzt mache ich nichts. Nein, er erzieht uns. Er nimmt seine Gnade nimmt uns in Zucht. Ein paar Beispiele dazu. Das ist 1. Petrus 4,1, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. So ein sehr interessanter Vers. Also durch Nöte, die unser Körper belasten und so weiter, ja, da plötzlich wir sündigen viel weniger. wenn auch körperliche Möglichkeiten sind nicht mehr da, so viel zu sündigen. Hebräer 12, Verse 5 und 6. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Eine sehr direkte Sprache, man kann schon deutlicher nicht mehr sagen. Gott züchtigt, Gott schlägt. Das passt in unser modernes Gehör gar nicht rein. Ja, wie, gnädige, barmherzige Gott. Und er schlägt und er züchtigt, so steht es in der Bibel. Und wenn wir verstehen, dass es die Gnade, seine Gnade uns in Zucht nimmt, dann wird es deutlicher für uns. Es ist seine Gnade. 1. Korinther 11, 30 bis 31. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet. So nimmt uns Gott in Zucht. Auch Krankheiten, Schwachheiten und sogar der Tod gehört dazu. Sogar das geht es hier um das Abendmahl aus dem Kontext. Ich versuche das nicht zu erklären, so steht es in der Bibel. Wer das Abendmahl missbraucht, also deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke. Eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. So nimmt die Gnade in Zucht. Gott lässt nicht einfach so unkommentiert. Er schaut nicht einfach zu, egal was wir machen. Gott handelt, Gott reagiert. Nur ob wir das sehen, das ist eine andere Frage. Und letzte Bibelstelle, Römer 8, 28, 29. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also alles, alle Dinge zum Besten dienen, bei denen, die ihn lieben, das sind seine Kinder. Alle Dinge. Und dazu gehören auch die Dinge, die uns wehtun. Sie dienen dem Besten. Was ist das Beste? Das Beste ist, dass wir dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Das ist das Beste. Und dahin führt uns die Gnade, dahin erzieht uns die Gnade, dass jeder Einzelne von uns wird Jesus Christus, dem Ebenbild Christi, gleichgestaltet. Gibt es ein höheres Ziel? Wer kann mehr bieten? Wer kann noch was Besseres anbieten als das, als dem Ebenbild Jesu Christi gleichgestaltet zu sein? Und dazu, Gott gebraucht alles, absolut alles. Und das ist seine Gnade. Das ist nur bei den Kindern Gottes, bei den Ungläubigen ist es nicht so. Da hat dieselben Dinge wie Nöte, Probleme, Krankheiten, Unfälle, hat eine ganz andere Bedeutung bei den Ungläubigen. Nicht diese. Das ist nur bei seinen Kindern. Das ist Gnade. Das ist eine große Gnade. Also es wird falsch sein zu behaupten, dass jede Krankheit und jeder Schicksalsschlag nur deswegen da sind, weil wir weltliche Begierde haben. Also ich möchte auf keinen Fall, dass es so verstanden wird. Es wird falsch sein zu sagen, aha, ich bin krank geworden, also ich muss eine weltliche Begierde haben. Nein, muss nicht sein. Das ist zu einseitig. Nicht immer wird es der Fall sein. Gottes Wege sind eben unergründlich. Wir werden nicht immer die Wege Gottes verstehen. Aber es könnte so sein, ja, es kann so sein, ja, dass ich das und das erfahre und Gott will mich auf meine weltlichen Begierde aufmerksam machen. Das ist möglich. Es muss nicht sein, aber es ist möglich. Und das ist die Gnade, wie die Gnade uns in Zucht nimmt. Also unsere weltlichen Begierden werden Folgen für unser Leben haben. Es ist nicht so, dass praktisch jeder Mensch macht, auch Gläubige, leben, wie sie wollen und alles ist egal und alles ist gut. Nein, nein, so ist es nicht. Die weltlichen Begierden, sie werden Folgen für unser Leben haben. Wir werden darunter leiden, unter diesen weltlichen Begierden. Unsere Nächsten werden darunter leiden. Wie sehr, praktisch, wenn je nachdem, worum es geht, einer strebt nach etwas, schon die ganze Familie, die ganze Verwandtschaft weiß schon gar nicht mehr, wie soll man noch diesen Menschen behandeln, wie ein rohes Ei. Und ist immer noch beleidigt, immer noch böse, immer noch unzufrieden. Kennen wir solche Menschen auf Erden? Der Mensch leidet, andere leiden. Das sind die Folgen von den Begierden. Und Gott wird dafür sorgen, dass unser Herzfehler sichtbar wird. Deswegen, Gott lässt alle diese Dinge zu, damit unser Herzfehler, das Problem des Herzens sichtbar wird, nämlich dieses. Dieses Problem des Herzens wird sichtbar. Entschuldigung, ja. So. Praktisch, dass wir, gut, eigentlich dieses Kreuz sollte nicht da sein, es ist auch nicht, wir verleugnen noch nicht. Also, dass wir etwas von der Welt mehr wollen als Gott. Das ist ein Herzensfehler, unser Herzfehler. Und Gott sorgt dafür, dass es immer wieder sichtbar wird, dieser Herzfehler. Er offenbart sich. Gott wird dafür sorgen, dass unser Herzfehler nicht so funktionieren wird, wie wir es vorgestellt haben. Jeder denkt ja, wenn ich das habe, ich muss das haben, dann wird es mir gut gehen. Dann werden die Leute das. Und man strebt danach und manchmal bekommt man das. Und plötzlich stellt man fest, ich bin immer noch unglücklich. Ich bin immer noch, die Leute mögen mich immer noch nicht. Ich dachte, wenn ich das werde machen, alle werden mir zu Füßen liegen. Von wegen, ich habe das erreicht, aber genau, die Leute sind zu mir genauso, vielleicht noch sogar schlechter als früher. Es funktioniert nicht. Oder wenn meine Frau wird mich ehren, dann wird alles gut in der Familie. Und meine Frau, sie ist so gehorsam und ich immer noch tyrannisiere meine Familie. So, das ist möglich, absolut möglich, weil es immer noch nicht gut genug ist für mich. Und so geht es ohne Ende. Und Gott lässt das alles zu, dass unsere Begierden, sie funktionieren nicht so, wie wir es erwünscht haben. Es kommt was anderes. Also das, was wir durch weltliche Begierden uns erhofften oder erhoffen, das wird nicht eintreten. Und dafür steht Gott mit seiner Gnade, sorgt dafür, dass es nicht eintritt. Unsere weltlichen Begierden werden uns niemals das geben, was wir uns erhoffen oder erwünschen. Es wird Fluch statt Segen kommen, Schmach statt Ehre, Niederlage statt Erfolg, Unerwünschtes statt Erwünschtes. Wie oft hört man solche Worte? Ich habe alles gemacht und, damit zum Beispiel ich geliebt werde. Und? Wirst du jetzt geliebt? Von wegen, noch schlimmer ist alles geworden. Jetzt mit mir will überhaupt niemand mehr reden. Aha. Und? Merkst du die Gnade Gottes, wie sie an dir arbeitet? Was hat das mit Gnade zu tun? Das ist doch Unbarmherzigkeit, so mit mir umzugehen. Es dauert sehr lange, bis wir beginnen, etwas zu verstehen. Aber Gott arbeitet ständig daran. Er lässt es nicht zu, dass unsere Begierden so funktionieren, wie wir es erwünscht haben. Und das ist seine Gnade. So nimmt uns die Gnade in Zucht, damit wir dann letztendlich die weltlichen Begierden absagen. Damit wir diesen Herzensfehler korrigieren und sagen, Herr, so wie wir heute in einem Lied gesungen, dich begehre ich. Ja, das war ein Lied. Also Jesus, dich allein ich begehre. Ja. Dahin wollen wir. Dich allein ich begehre. Nicht nur singen, sondern auch tun. Und ich gehöre auch dazu. Ich brauche das. Da muss ich hin. Also Gott wird nicht aufhören, uns auf unsere fehlgeleitetes Begierden aufmerksam zu machen. Also, habe ich jetzt wieder nicht geschaltet. Gott wird nicht aufhören, uns auf unser fehlgeleiteten Begierden aufmerksam zu machen. Gott wird immer wieder, unermüdlich, wird er uns so richtig an den, so fast mit der Nase so rein, hier, schau. Was von deiner Begierde, was du alles bekommst. Lesen wir in Jakobus 4:4-6. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Hier kommt es raus. Die Freundschaft mit der Welt, dieses Weltliche, dieses Begieren als mehr als Gott. Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, sagt die Bibel. Er ist eifersüchtig. Er lässt nicht zu, dass seine Kinder fremdgehen. Das lässt er nicht zu. Und er wirkt. Und das ist seine Gnade, dass er wirkt, dass er nicht zulässt, dass unsere weltlichen Begierden, dass wir erfolgreich werden, dass wir wirklich das bekommen, was wir wollen. Deswegen unsere Begierden sind unersättlich. Die Begierden kann man nie sättigen, niemals. Sobald du etwas erreicht hast, willst du gleich mehr. Sobald man etwas erreicht hat, will man noch mehr. Gott sorgt dafür, dass wir dann in eine Not gebracht werden und dann beginnen, ihn zu suchen. Unser Erkennen, diesen Herzmissstand in uns, darüber Buße tun und sagen, Herr, vergib mir. Vergib mir, dass ich etwas mehr begehrt habe als dich. Und manchmal muss man über das ganze Leben Buße tun, hat man so viel kaputt gemacht in seinem eigenen Leben, nur weil man lebenlang irgendwelchen Begierden nachgejagt hat und man vieles kaputt um sich herum gemacht. Aber das ist Gnade, dass man das doch erkennt und Gott vergibt. Und da will er uns bringen. Das ist Gnade. So nimmt uns die Gnade Gottes in Zucht. Also das Ziel der Gnade, die uns in Zucht nimmt, wir sollen die weltlichen Begierden verleugnen. Jetzt ist dieses Kreuz hier richtig. Also das sollen wir verleugnen. Das sollen wir. Und dieser Pfeil, der muss so werden. So. Also wir müssen Gott mehr begehren als alles, was zu dieser Welt gehört. Alles, absolut alles. Egal, ob das Menschen, Dinge oder Gedanken, Ideen sind. Gott soll für uns viel mehr begehrt von uns werden. Und da will uns Gott hinführen. Die Gnade Gottes führt uns dahin. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir dieses verleugnen, damit wir erkennen, diesen Fehler in unserem Herzen verleugnen und sagen, Herr, vergib mir meine Untreue dir gegenüber. Ich will dich, mehr will ich gar nichts. Also das Ziel der Gnade Gottes, die uns in Zucht nimmt, unser Herzfehler soll korrigiert werden. Entschuldigung. Jetzt habe ich ein bisschen hier. Ja, okay. Also so korrigiert werden in dem Sinne, dass wir nicht nur verleugnen die weltlichen Begierden, sondern dass wir Gott begehren, mehr als alles andere. Gibt es Fragen dazu? Bitte schön, sonst gehen wir jetzt langsam zum Schluss. Ja, bitte schön.
Es gibt ein Beispiel, wo Bruder aus Karaganda, Журавлев, schreibt, dass er ist bekannt, dass er immer wieder Leute besucht, Kranken und so weiter, und wie ein Missionar fährt in Russland und in Kasachstan. Und er erzählt, dass war er bei einer Schwester, sie war krank, und sie hat ihm erzählt, dass es war in Karaganda so ein Fall, wo ein Mädchen von Kindheit an ging mit Mutter immer auf Andacht, aber dann, als sie schon erwachsen war, dann war sie immer weniger, hat Andacht besucht, und dann hat sie angefangen, ins Kino zu gehen und dann immer mehr auch zum Disco und Mode, weltliche Mode, welche damals war. Und wie gesagt, hat sie ihn so weit geführt, dass sie in die Nacht mal kommt und ganz vorsichtig denkt, im Haus brennt kein Licht, ich gehe schlafen, dass niemand hört. Geht sie ins Bett, legt sich hin. Auf einmal hört sie Stimme und sagt ihr, steh mal auf und lies mal Ezekiel 7,3. Und dann denkt sie, hey, warum, wieso? Mutter schläft doch, alles okay war, aber jetzt. Und dann ruft sie Mutter. Mutter bringt zu ihr Bibel, setzt sie am Tisch, macht Licht an und liest, was dort steht geschrieben. Als sie das gelesen hat, dann plötzlich fällt sie um und stirbt. Dieses Fall natürlich war, wie gesagt, ein besonderer Fall. Anderes Beispiel, der Wilhelm Busch sagt über Furcht Gottes, spricht er mit einem Journalist und sagt, sagen Sie, haben Sie Angst vor Gott oder nicht? Der sagt, ja, der sagt, wissen Sie, ich will nicht diskutieren, haben Sie Angst oder nicht, konkret. Der sagt, wieso muss ich Angst haben von liebendem Gott? Warum denn? Und dann sagt Wilhelm Busch, deswegen sieht das in unserem Volk so, wie es aussieht.
Ja, Alex hatte noch, ja, oder?
Ja, ich versuche mich jetzt nochmal zu sammeln. Du hast gesagt, diese Dinge sind schlecht, beziehungsweise wenn man auf die mehr Wert legt, ist es dann im Kehrschluss, oder beziehungsweise ich greife mal diesen Gedanken auf und sage, das ist nicht ganz so richtig, weil wenn man diese Dinge, in jedem dieser Dinge irgendwie Negatives sieht, dann tut man ja Gott auch indirekt beschmutzen, weil das sind ja Dinge, die Gott geschaffen hat und die er uns auch zur Verfügung stellt, die wir genießen dürfen. Aus Dankbarkeit Gott gegenüber dürfen wir ja das auch als Gnade empfangen. Das nächste mit der Krankheit, dass wir uns selber prüfen und das auf unsere Sünde zurückreflektieren. Ich denke, nicht jede Krankheit betrifft diesen auch persönlich, sondern ich greife da das Beispiel von Hiob. Hiob wurde bestraft, Hiob wurde alles weggenommen, nicht damit er seine eigene Sünde erkennt, nicht damit er seine Fehler erkennt. Okay, das war ein Kampfgerange zwischen Teufel und Gott, aber durch dieses Beispiel, praktisch was Hiob erlebt hat, wurden die Leute drumherum aufmerksam und auf Gott ausgerichtet. Und genau so sollten wir vielleicht auch in unserem Leben kurz reflektieren, kurz innegehen, Gott um Vergebung bitten, aber dann gleich weiter, weil vieles, das muss ich dir ja nicht sagen, aus der Seelsorge wirst du das ja kennen, dass viele forschen in eigenem Leben und kommen im Glauben gar nicht voran, weil sie immer irgendwo eine Sünde noch suchen und immer irgendwo denken, dass sie immer noch was falsch gemacht haben, weil sie irgendwie immer betrübt sind oder kein Erfolg im Leben haben oder keine Glaubensschritte wagen. Und ich denke mal, diese Dinge sollte man nicht außer Acht lassen. Eine konkrete Frage, vielleicht fürs nächste Mal, weil die Zeit ist schon fortgeschritten. Auf dieser Liste sehe ich Familie nicht. Wie ist es, wenn man sich sagt, ja, okay, ich habe jetzt kleine Kinder zu Hause, ich ziehe meinen Dienst zurück, weil ich mich für meine Familie mehr Zeit nehmen will. Ist es dann konkret gefragt, von Gott abwenden und sich den weltlichen Dingen hinwenden? Oder ist es Korrektheit aus der Bibel her?
Gut, danke. Es sind sehr viele Fragen, das ist geschehen. Die letzte Frage habe ich mir aufgeschrieben. Ganz kurz zu ersten zwei, vielleicht war ich zu schnell, dass du das nicht gehört hast. Ich habe unterstrichen, dass es heißt nicht, dass jede Krankheit das gleich dahinter eine Begierde ist. Ja, das ist noch einmal, ja. Und das andere hier, das sind keine schlechten Sachen. Nein. Okay, gut. Dann komplett, das heißt nicht, dass, danke für diese Korrektur. Das also, dieses Bild ist dann ein Fehler hier. Das sollte hier nicht einfach so beim Kreuz bleiben, sondern einfach dieser Pfeil sollte dünner werden. Dieser untere Pfeil. Also, es ist nicht verkehrt, diese Dinge zu wollen. Das ist ganz normal. Ja, das sind Geschenke Gottes. Aber wir dürfen niemals die Geschenke mehr wollen als den Geber. Darum geht es ja, nur darum. Es geht nicht um die Dinge selbst, sondern um unsere Haltung dazu. Was ist mir wichtiger, du oder das Auto, das du mir geschenkt hast? Noch nicht, aber vielleicht. Gut, liebe Geschwister, wir werden jetzt zum Schluss gehen. Ein Gebetsanliegen noch wegen Jakob Holzrichter, der wird nicht morgen operiert, sondern am Freitag. Es wurde Termin einfach wegen Krankenhaus verlegt, verschoben, und dass wir auch einfach dann besser informiert sind, wenn wir für ihn beten. Also nicht morgen, morgen war geplant ursprünglich, es wurde auf Freitag verschoben, wird er operiert. Ja, lasst uns diese Fragen mitnehmen nach Hause, und vielleicht nächstes Mal, dann können wir auch diese Fragen, auf diese Fragen wieder dann drauf eingehen und auch darüber mehr denken, wie nimmt die Gnade Gottes uns in Zucht. Lass uns zum Gebet noch aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine unbeschreiblich große Gnade, die heilbringend ist und die erschienen ist für alle Menschen. Danke, dass sie uns in Zucht nimmt, damit wir den weltlichen Begierden absagen, ablegen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig in dieser Welt leben. Herr, segne uns darin, dass wir deine Gnade verstehen, dass wir von dir beeindruckt werden, von deiner Gnade geprägt werden, dass wir dir ähnlicher werden. Und dass, Herr, dass wir mit Dankbarkeit die Zucht deiner Gnade annehmen und uns darüber freuen, dass du uns liebst, dass du nicht gleichgültig zu uns bist. Segne uns jetzt beim Auseinandergehen, auch beim Nachdenken. Amen.